Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen mit Andreas Hensing.
Ich hätte doch die Chance zum Essen nutzen sollen, als ich auf der Fahrt zum Hotel an einem Rasthof vorbeigefahren bin. Aber ich bin ja, wie gesagt, vorbeigefahren. Jetzt bin ich im Hotel eingecheckt und habe einen Bärenhunger. Die letzte Mahlzeit ist mehr als 30 Stunden her. Es war mein gestriges Mittagessen. Auf mein Frühstück vor der Abfahrt habe ich verzichtet. Es war mir einfach zu früh. Danach hatte ich wegen der Termine keine Zeit mehr zum Essen. Und jetzt? Das Hotelrestaurant hält sich nicht nur an die 2G-Plus-Regel, sondern auch an die Sperrstunde und die ist längst vorbei. Der Tipp der Empfangsdame lautet, es gäbe da noch einen Imbiss, etwa 1 Kilometer entfernt, der nehme es nicht so genau mit den Öffnungszeiten. Es ist eine milde Nacht, also nehme ich den Fußmarsch in Kauf. Gefahren bin ich heute schon genug. Die Gegend ist jetzt nicht so toll und Menschen sind auch nicht auf der Straße. Nach einer Viertelstunde biege ich um die Ecke und sehe den noch immer hell erleuchteten Imbiss. Davor 3 aufgemotzte Harleys. Die Fahrer stehen am Stehtisch vor dem Eingang und ziehen sich ein Bier rein. So wirklich vertrauenserweckend sehen sie nicht aus. Das Emblem auf den Lederwesten weist sie als Mitglieder eines Motorradclubs aus. Oder einer Gang? Tätowierte Arme und was weiß ich, wo sie noch tätowiert sind. Kräftige Staturen, wenn auch mit kleinem Bauchansatz. Ungepflegte, lange Haare und Bärte. Sie gröhlen laut und prosten sich zu. Und was jetzt? Ich bin mit meinen 1,94 Meter auch nicht gerade klein und schwächlich bin ich auch nicht. Aber mit meinem Anzug und der teuren Armbanduhr gehöre ich sicher zum Beuteschema der wahrscheinlich kampferprobten Meute. Schon Abraham Maslow weist in der untersten Stufe seiner Bedürfnispyramide die Grund- und Existenzbedürfnisse aus. Und zu denen gehört auch die Nahrung, wie mir mein laut knurrender Magen eindeutig zu verstehen gibt. Aber gleich darüber kommt das Bedürfnis nach Sicherheit. Und dem stehen die 3 Typen ganz klar im Weg. Da brauche ich an Selbstverwirklichung und Transzendenz, also die obersten Stufen der Pyramide, gar nicht zu denken. Wenn Maslow diese 3 Typen gesehen hätte, dann hätte er die Sicherheit bestimmt ganz unten auf seiner Bedürfnispyramide angesiedelt. Ich jedenfalls mache das, ignoriere meinen laut protestierenden Magen und gehe zurück ins Hotel. Jetzt sind sie sicher gespannt, wie ich die Kurve zu den Lernformaten hinbekomme. Denn über die möchte ich ja in dieser Folge sprechen. Das Bindeglied ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Klar könnte man Lernen als Individualbedürfnis sehen. Vielleicht könnte man es sogar auf der Ebene der Selbstverwirklichung ansiedeln. Aber das ist es nicht. Es ist die Pyramide und ihre Stufen, die mich an das Spiral Dynamics Modell erinnern, das von Don Beck und Chris Cohen auf der Grundlage der Theorien von Claire W. Graves entwickelt wurde. Graves war Professor für Psychologie und Begründer der Ebenentheorie in der Persönlichkeitsentwicklung. Sein Modell gibt eine Beschreibung der Kultur und Psyche des Menschen, aber auch ganzer Völker ab. Auch die entwickelt sich wie bei Maslow immer weiter. Wenn eine Stufe erreicht ist, wird die nächste in Angriff genommen. Angefangen beim Homo sapiens oder sogar noch früher. Diese Entwicklungsstufen kann man auch für eine Bewertung von Unternehmen nutzen. Auf welcher Stufe sind Sie anzusiedeln? Wohin entwickeln Sie sich gerade? Wohin möchten Sie sich entwickeln? Beim Spiral Dynamics Modell werden die Stufen nicht durchnummeriert, sondern man verbindet sie mit einer Farbe. Angefangen hat alles mit Beige. Da ging es, wie bei Maslows unterster Ebene, einfach nur ums Überleben, um Nahrung, Wasser, Wärme, Fortpflanzung. Level 2 und 3, das sind Purpur und Rot, die können wir überspringen, wenn es um das Hier und Jetzt geht. Aber schon bei Level 4, Blau, können wir einsteigen obwohl dieses Level erstmals schon 3000 vor Christus erreicht wurde. Das Leben hat auf einmal einen Sinn. Es gibt einen Verhaltenskodex, es gibt so etwas wie Recht und Ordnung, es gibt Hierarchien, Berichtswege. Auf Unternehmen übertragen heißt das, dass die Mitarbeiter kontrolliert und angetrieben werden müssen, auch wenn man das bisweilen Motivation nennt. Angefangen hat das in der ersten und zweiten industriellen Revolution, dem Zeitalter von Dampfmaschinen, später dem Taylorismus und dem Beginn der Massenfertigung. Sie meinen, wir seien darüber hinweg? Von wegen. Wie viele Unternehmen haben noch eine klassische Linienorganisation, starre Berichtswege, Vorgaben? Die Auswirkungen der einzelnen Ebenen auf das betriebliche Lernen haben Anja Schmitz und Jan Völsing in ihrem Buch »New Work braucht New Learning« sehr gut und pragmatisch beschrieben. Ich kann es nur empfehlen. Titel und Autoren habe ich in die Shownotes geschrieben. Lernen in blauen Organisationen dient in erster Linie dazu, einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten. Betriebliche Weiterbildung findet hier klassisch in Form von Vorlesungen, Seminaren oder Workshops statt, bei denen der Ausbilder frontal doziert. Der Lehrende hat also eine belehrende Rolle. Der Lernende nimmt das Wissen auf, um es hinterher reproduzieren zu können. Kritisches Hinterfragen oder gemeinsames Erarbeiten in der Gruppe findet kaum statt. Hier schlägt der Taylorismus wieder voll zu. Die Anforderungen an die einzelnen Mitarbeiter werden analysiert, erfasst und auf Arbeitspläne übertragen. Wo es Defizite gibt, werden Schulungsmaßnahmen angeordnet. Die nächste Stufe in der Organisationsentwicklung in diesem Modell ist orange. Aus der Linienorganisation wird eine Matrix, also zumindest wird sie über die Linie drüber gestülpt. Kennzeichnend ist hier das Leistungsprinzip, das sich in ausdifferenzierten Kennzahlensystemen ausdrückt. Individuelle Zielvereinbarungen ersetzen starre Vorgaben. Allerdings erhält der Einzelne auch mehr Entscheidungsfreiheit, sofern das seine Leistung steigert. Individuelles Wissen wird zu einem Machtfaktor und wird nicht geteilt. Dafür werden schon mal die Ellenbogen ausgefahren, um sich durchzusetzen und nach oben zu kommen. Und wie wirkt sich das auf das betriebliche Lernen aus? In der orangen Welt, in der Leistung und Wachstum zählen, wird anwendbares Wissen, also Kompetenz, zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil, um die nächste Stufe der Karriereleiter zu erklimmen. Trainingsmaßnahmen sind also darauf ausgerichtet, das Kompetenzwachstum zu fördern. Lernmanagementsysteme werden eingesetzt, die über die reine Administrationsfunktion hinausgehen. Es werden mit ihnen auch Kennzahlen und Kompetenzen erfasst. Die Inhalte der Lernformate orientieren sich an den Unternehmenszielen. Es kommt jedoch noch immer die klassische Seminarausbildung zur Anwendung. Also ein Fokus liegt auf dem formalen Lernen. Allerdings wird sie ergänzt auch durch digitale Lernformate und Blended Learning, das heißt eine Kombination aus digitaler Wissensaufnahme und praktischen Übungen in Präsenz. Das 70-20-10-Schema kommt immer mehr zur Anwendung. Das bedeutet, dass 70% des betrieblichen Lernens ein informelles Erfahrungslernen on the job ist. 20% des Lernens erfolgt durch den Erfahrungsaustausch mit Kollegen, also so sie dann überhaupt bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen. Stichwort Wissen ist Macht. Die verbleibenden 10% entfallen auf formales Lernen in organisierten Trainingsprogrammen. Kommt Ihnen das alles bekannt vor? Die meisten Organisationen hängen immer noch zwischen Blau und Orange fest. Aber es geht ja weiter mit der grünen, der postmodernen Organisation. Sie ist geprägt durch dramatisch steigende Komplexität und Wissenszunahme, durch global gesättigte Märkte, die immer weiter um sich greifende Vernetzungsdichte und den Klimawandel. Aus der Matrix-Organisation in der orangen Phase wird eine Netzwerkorganisation. Aber sie ist auch geprägt durch einen Wertewandel. Gerade bei der Generation Z, also der U30-Generation, den Digital Natives. R Also der Wertewandel drückt sich in der Fridays for Future Bewegung aus, in dem Wunsch nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance und den teilweisen Verzicht auf Eigentum. Teilen wird zum neuen Besitzen. Karriere und Status verlieren an Bedeutung. Der Gemeinschaftsgedanke wird immer wichtiger, auch in den Unternehmen. Hierarchien verschlanken sich deutlich, man begegnet sich auf Augenhöhe. Das Individuum verliert an Bedeutung zugunsten des Kollektivs, also der Gemeinschaft. Teams ersetzt mit ihrer Schwarmintelligenz das Know-how des Einzelnen. Das ist auch gut so, weil das Wissen in der Welt mittlerweile exponentiell wächst und von Einzelnen nicht mehr überschaubar ist. Deshalb sind auch sowohl interne als auch unternehmensübergreifende Netzwerke entstanden, in denen man Expertenwissen austauschen kann. In grün geprägten Organisationen sind individuelle Zielvereinbarungen nicht nur nicht erforderlich, sie stören einen effizienten Betriebsablauf. Sie werden ersetzt durch Unternehmensziele, die auf Einzelziele für die sich bildenden Teams heruntergebrochen werden. Es gibt eine ausgeprägte Feedback-Kultur, aber auch, und das finde ich fast noch wichtiger, eine Fehlerkultur. Die ist erforderlich, damit Teams Entscheidungen angstfrei treffen können. Was heißt das jetzt für die Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter? Sogenannte T-shaped Skill-Profile sind auf dem Vormarsch. Das heißt, man ist Experte in einem ganz bestimmten Fachgebiet und hält sich hier, also so gut es geht, auf dem Laufenden. Das wird durch den senkrechten Balken des T ausgedrückt. Daneben erwerben die Mitarbeiter ein möglichst breites, allgemeines Wissens- und Fertigkeitsspektrum. Das ist der horizontale Balken des T. Daneben sollte ein Mitarbeiter, der ja jetzt überwiegend in autonomen, agilen Teams arbeitet, kommunikations- und vor allem teamfähig sein. Und das betriebliche Lernen, die Lernformate, an denen ändert sich nicht so viel. Es wird vermehrt kollaborativ gelernt und durch das Unternehmen werden eine Vielzahl von Lerninhalten angeboten, teilweise auch durch Dienstleister bzw. überbetrieblich. Es gibt natürlich immer noch verpflichtende Inhalte, zum Beispiel beim Onboarding, das beim Eintritt in das Unternehmen die Orientierung erleichtern soll. Dann natürlich im Bereich der Sicherheit, unternehmensweite IT-Standards oder Compliance. Für deren Überwachung braucht man auch weiterhin Lernmanagement-Plattformen. Alles, was darüber hinausgeht, ist individuell. Die Rolle der wenigen Führungskräfte ist auf die eines Enablers ausgerichtet. Sie definieren die unternehmensübergreifenden Ziele und sorgen für die Rahmenbedingungen, in denen sich die Mitarbeiter möglichst effizient, aber frei entfalten können. Auch in Bezug auf die Auswahl der Lerninhalte. Ausbilder und Personalentwickler werden mehr und mehr zu Lernunterstützern. Lernen und Arbeit verschmelzen immer mehr. Das Lernen ist in die Arbeitswelt integriert. Wenn Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz keinen direkten Zugang zu digitalen Lern- und Kommunikationsmedien haben, zum Beispiel in der Produktion, dann werden produktionsnah schallgedämmte und medienvernetzte Lernboxen aufgestellt, um alle Mitarbeiter an den Lern- und Kommunikationsprozessen teilhaben zu lassen. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Wir sind hier bei New Work und New Learning angekommen. Und was kommt danach? Danach wird die Organisation gelb, die sogenannte metamoderne Organisation. Science Fiction? Ha, vielleicht, denn es gibt sie bislang kaum. Eigentlich ist sie auch nur eine Weiterentwicklung der grünen Organisation. Sie wird erforderlich, wenn die grünen, agilen Teams zu langsam werden, die Entscheidungsprozesse sich hinziehen, obwohl sie in grünen Organisationen ja schon echt schnell geworden sind. Aber die Rahmenbedingungen ändern sich noch schneller. Die Innovationen, die Märkte, die Kommunikationskanäle. Die grüne Netzwerkorganisation stößt an ihre Grenzen. Sie wird in dieser Phase abgelöst durch die fluide Organisation. Noch nie gehört? Ich bis vor kurzem auch nicht. Einer fluiden Organisation gelingt es, sich quasi synchron zu den Veränderungsrhythmen ihres Umfeldes bewegen zu können. Unternehmen sind keine geschlossenen Systeme mehr, sondern wandeln ständig ihre Form. Sie öffnen sich nach außen. Je nach Erfordernis und Aufgabenstellung kommt es zu internationalen Allianzen. Selbst mit dem härtesten Wettbewerber wird projektorientiert eng zusammengearbeitet. Das gilt auch für die Mitarbeiterstrukturen. Statt auf einen großen, festen Mitarbeiterstab zu setzen, sind die Strukturen fließend. Klar, es wird immer noch eine Kernbelegschaft geben. Sie wird aber unterstützt durch Kooperationspartner, durch ausgegliederte Unternehmensteile, von Agenturen bereitgestellten Personal, Berater. Aus Netzwerkstrukturen der grünen Organisation werden resiliente Systeme, die in der Lage sind, sich blitzschnell anzupassen. Was bedeutet das jetzt für die Lernformate? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Sicher ist, dass auch die Lernräume nach außen geöffnet werden. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Soweit sind wir zum Glück noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Phase von einem hohen Maß an Unsicherheit für die Mitarbeiter geprägt sein wird. War es in der grünen Organisation noch so richtig kuschelig, so mit Selbstverantwortung, Teamstrukturen und der Möglichkeit, seine persönliche Work-Life-Balance auszuleben, muss ich mich in gelben Organisationen wieder dem individuellen Wettbewerb stellen, um zur Kernbelegschaft zu gehören. Oder ich habe ein Know-how, das über die Grenzen der Unternehmensorganisation nachgefragt wird. Und die ist ja ständig im Fluss. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wie finde ich als Unternehmen die passenden Lernformate? Dazu muss ich mir zunächst zwei Fragen stellen und sie natürlich auch beantworten. Erstens, auf welchem Level befindet sich mein Unternehmen? Wobei die einzelnen Level nicht unbedingt trennscharf sind. Man kann sich auch zwischen den einzelnen Ebenen einsortieren. Die zweite Frage ist, wo möchte ich hin? Und welchen Zeitrahmen stecke ich mir dafür? Ein höheres Level ist per se nicht immer wünschenswert. Es gibt ja noch jede Menge Unternehmen, die mit einer Linien- oder Matrix-Organisation bestens bedient sind. Sie hat sich bewährt, sie gibt auch Sicherheit. Wenn mein spezifischer Markt, die von mir genutzte Technologie, keinen disruptiven Veränderungen ausgesetzt sind, dann muss ich auch nichts ändern. Ich bin dann in meiner Nische und fühle mich dort wohl. Dann kann ich mich auch der Lernformate bedienen, die sich in meiner Organisationsstrukturen bestens bewährt haben. Und die habe ich ja zumindest beispielhaft aufgeführt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Auch ich bin ein Anhänger digitaler, hybrider, virtueller, blended, flip, micro, kollaborativer und was sonst noch für Lernformate. Auch ich habe das Hagener Manifest unterzeichnet, bei dem es um die Verbreitung von New Learning im lebenslangen Lernprozess geht. Aber Lernen ist und bleibt ein analoger Vorgang, der nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen abläuft. Alle Lernformate sind lediglich Hilfsmittel, um die angestrebten Lernziele zu erreichen. Und die müssen zum Unternehmen, der Unternehmensorganisation, dem Unternehmensumfeld und den Unternehmenszielen passen. Und spätestens, wenn die sich ändern, ist es an der Zeit, über die eingesetzten Tools zu reflektieren und sie auf den Prüfstand zu stellen. Und dabei unterstütze ich Sie gern.
Das war Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen. Präsentiert von Lerncoaching für Unternehmen, Ihrem Spezialisten für effizientes und nachhaltiges betriebliches Lernen. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter lerncoaching-für-unternehmen.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.